ein ganz normaler Montag und wie in jedem Montag ist immer irgendwas gewesen in der vergangenen Woche und ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Sergej Lochtrofen sprechen kann. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochtrofen.
Guten Morgen, es war nicht irgendetwas, es war ja wieder volles Programm in jeder Hinsicht.
Ja.
Suchen Sie sich was aus.
Ach Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Na, fangen wir mal bei den Sachen aus Thüringen an, die überregional für Beachtung gesorgt haben. Der neue Chef des Verfassungsschutzes, das war ja eine große Überraschung, ne? Ein Nicht-Jurist, einer, der überhaupt mit Sicherheitsbehörden nichts am Hut hat und der sozusagen in die Öffentlichkeit geht und eigentlich sehr skeptisch dem Verfassungsschutz gegenüber ist, der steht jetzt diesem Verein vor. Das ist schon was Kurioses, oder?
Ja, das war natürlich notwendig, irgendeine Art von Schnitt und Konsequenz, nachdem das bekannt geworden ist, was bekannt geworden ist. Und wir sehen es ja in München, es zieht sich ja auch zäh dahin. Auch eine Aufklärung darüber, was die Geheimdienste nun gemacht haben und nicht gemacht haben, ist ja nicht erfolgt bis jetzt. Auch in Berlin, diese Ausschüsse, die sich da nach wie vor mit solchen Sachen beschäftigen, zeigt ja, dass da wirklich ein großes Defizit ist. Insofern ist ja mal dieser Schnitt, mal schauen, ob die Behörde sich gegen den Mann stellt oder ob der Mann sich durchsetzen kann. Vielleicht führt er dann die Arbeit auch nur öffentlich vor, irgendwo auf einer anderen Veranstaltung.
Naja, das könnte sein. Wenn man das Ding schon nicht abschaffen kann, dann muss man da wenigstens ein bisschen stören, habe ich den Eindruck. Und das ist eine Personalie, die war die clever von Bodo Ramelow?
Ja, die ist natürlich erstmal sehr interessant. Das ist ja Deutschland tatsächlich in Thüringen vielleicht gar nicht so stark, aber darüber hinaus in den überregionalen Zeitungen ist es überall vermerkt worden. Also ein Mann, der 10 Jahre lang Generalsekretär, sag ich mal, einer Organisation war, die sich sehr stark auch mit diesen Fragen Sicherheit, Geschichtsaufarbeitung in Deutschland in besonderer Weise beschäftigt. Also dass der jetzt hier einrückt, also ein vollkommener Fachfremder, aber möglicherweise ja halt mit Talent zur Organisation von Arbeit. Das muss man sich anschauen. Das muss nichts Negatives sein. Mhm. Im Gegenteil, ich vermute mal, wir werden jetzt öfter mal beim Verfassungsschutz etwas hören.
Ja, dann werden wir damit auch im neuen Jahr wahrscheinlich beginnen. Ein weiteres Thema war die große Überraschung in Hamburg. Das Misstrauen gegen große Sportverbände, ob das nun die FIFA, das IOC ist, der Leichtathletik-Weltverband, der Radsportverband und so weiter. Also es hat gelitten und das war ja sehr überraschend, dass die Hamburgerinnen und Hamburger sich gegen Olympia entschieden haben, trotz einer Riesenkampagne für Olympia 2024 in Hamburg. Hat Sie das auch überrascht?
Eigentlich nicht. Wir haben uns schon bei der Münchner Bewerbung gemeinsam unterhalten damals, also Süddeutschland natürlich, Alpenraum für eine Winterolympiade, dass die abgelehnt worden ist. Es ist sicherlich so zunehmend, dass in solchen Ländern wie der Bundesrepublik, aber auch in einer ganzen Reihe anderer westeuropäischer Länder Großveranstaltungen dieser Art kamen, noch durchzuführen, weil einfach die Gruppeninteressen viel stärker sind. Und zweitens, wenn es um die Finanzierung solcher Sachen geht, eben halt immer ein großes Fragezeichen ist. Bei der Bewerbung wird alles runtergerechnet, hinterher kommen dann plötzlich nicht nur ein paar Millionen mehr zusammen, sondern Milliarden. Also wir haben es ja im Stadion hier mit einer kleinen Summe noch zu tun, was für die Stadt natürlich trotzdem beeindruckend ist, aber denken Sie an die Elbphilharmonie, denken Sie an den BER. Das funktioniert alles nicht mehr so ohne weiteres. Und insofern müssen wir uns damit abgeben, dass solche Veranstaltungen in der Regel jetzt in Schwellenländern stattfinden, in Ländern mit autoritären Regimen, Diktaturen und so weiter. Aber da muss man dann nicht rummeckern und die Welt wieder belehren, dass wir das viel besser machen könnten. Wir können es nicht mehr.
Vielleicht irgendwann mal in der Türkei. Die große Überraschung, die Einigung mit der Türkei, da haben wir auch vor einigen Wochen schon miteinander gesprochen.
Also ich bin ja nur noch überrascht. Also ich glaube, da ist eigentlich auch keine große Überraschung. Die Türken spielen jetzt ein ziemlich eindeutiges Spiel. Sie erpressen die EU. Jederzeit können ja noch mehr Schlauchboote auf Wasser gesetzt werden. Das heißt, die EU ist gezwungen, fast auf den Knien bei Erdogan vorzusprechen. Er hat sogar seinen Emissär dahin geschickt, selber muss er das gar nicht machen. Aber diese Auseinandersetzung mit Russland, also Zar gegen Sultan, dieser Abschuss der russischen Maschine macht ihn natürlich auch zunehmend verwundbar unter Druck. Das heißt also, überraschend war es nicht, dass da etwas beschlossen worden ist, aber die Umstände, unter denen das stattfindet, die sind schon bemerkenswert.
Ist ja eine alte Politik, dass man sich mit zweifelhaften Regimen oder zweifelhaften Gesellschaften und Staaten einlässt, um sozusagen die Flüchtlinge aus dem Schengen-Raum fernzuhalten. Und da war es nur folgerichtig, sagen Sie, dass jetzt dieser Deal mit der Türkei passiert?
Ja, wir haben es ja nur noch mit zweifelhaften korrupten Regime dort zu tun, in jeder Hinsicht. Also auch die Freunde, die der Westen hat, Saudi-Arabien oder Katar oder so, sind ja auch Extremregime, mit denen man normalerweise nichts zu tun haben möchte. Sie sind nur reich, wir haben das Öl, wir sind davon abhängig. So sind wir gezwungen, auch mit denen immer wieder zu sprechen. Die Türkei ist auch in diese Richtung abgedriftet. Ich glaube, die Türken sind im Augenblick durch diese Spannung auch noch mit Russland in einer plötzlichen Situation gewesen, wo sie also sehr viel freundlicher waren. Ansonsten liebt man natürlich so das Gefühl der Stärke, die anderen sind abhängig von dir und versucht dann natürlich auch politisch, wie das heutzutage im internationalen Geschehen schon immer passiert, seine eigenen Interessen durchzudrücken. Dass da dann Visafreiheit in Frage kommt, ich glaube, das war auf die Dauer auch nicht aufzuschieben. Aber dass man jetzt wieder ernsthaft mit diesem Erdogan, der ja nun das Land wirklich in eine ganz andere Richtung treibt, also schauen Sie allein die Pressefreiheit dort an, das heißt also, dass Journalisten, die kritisch zu dem Regierenden auftreten, zur Staatsmacht, also ins Gefängnis kommen. Also die Vorstellung, dass dieses Land tatsächlich irgendwie näher an Europa rückt und vielleicht sogar Mitglied der Europäischen Union wird, die ist ja doch ziemlich absurd und zeigt auch, wie solche Spielchen dann stattfinden. Man diskutiert so etwas, verschiebt es auf irgendeinen Termin, der nicht wichtig ist. Und versucht natürlich erst einmal Dampf aus der Sache rauszukriegen. Die 3 Milliarden, die höchstwahrscheinlich Deutschland größtenteils dafür bezahlen wird, damit man die Flüchtlingsunterkünfte und Regionen dort etwas nach vorne bringt, dass man da Schulen baut. Die sind gut angelegtes Geld, weil hier würden wir viel mehr für die ganze Veranstaltung zahlen. Das heißt, dass man das Ganze in geordnete Bahnen kriegt und nicht einfach nur den Weg ganz abschneidet, aber das Ganze nicht mehr so spontan und zu 1 Million über Nacht wird, das ist schon mal eine richtige Entscheidung. Insofern musste man diese Größe schlucken und mit den Türken, die im Augenblick wirklich keine gute Performance haben, einfach reden.
Wenn wir gerade über den autoritären Staat reden, da gibt es ja viele Menschen, auch hier in Thüringen, die unter bestimmten Umständen ja sogar die Diktatur als bessere Staatsform sehen. Das ist von 14% auf 20% gestiegen im aktuellen Thüringen-Monitor. Also es gibt Menschen, die mögen es oder haben eine positive Vorstellung davon, dass es einen autoritären Staat gibt, wenn nicht sogar eine Diktatur.
Ja, damit müssen wir leben, dass es 10-15%, manchmal auch 20% Extreme gibt, die, drehen wir es mal positiv rum, 80-90% mögen das nicht, natürlich. Wir müssen einfach damit leben, dass Leute Pegida gut finden, dass die Leute AfD gut finden. Wir müssen nur zusehen, dass wir die Bedingungen dafür nicht schaffen. AfD und Pegida waren ja im Sommer schon, sag ich mal, totgesagt, weil sie das Thema Griechenland für sich nicht haben nutzen können und im Prinzip schon Auflösungserscheinungen hatten. Erst die große Flüchtlingswelle, die da gekommen ist im Herbst, hat ihnen wieder neuen Auftritt gegeben. Wir müssen sehen, dass wir mit Blick auf die nächsten Bundestagswahlen in einer ruhigeren Situation wählen. Dann könnte es passieren, dass diese Gruppierungen doch relativ überschaubar bleiben. Aber dass wir umgeben sind auch von Menschen, die zum Teil extreme Auffassungen haben, Herr Rose, so richtig neu ist das für uns nicht. Die Zahl scheint groß, aber die Zahl scheint auch groß deswegen, weil viele einfach ihren Frust auf diese Weise auch bei Umfragen abladen und sagen, ja, das ist mir lieber, die DDR war 50% oder wie viele sagen in Thüringen, DDR war im großen Teil gut und nicht schlecht, denn da wären sie doch hinter der Mauer geblieben. Nein, das haben sie nicht gemacht. Also das heißt, zwischen diesen Umfragen und dem realen politischen Verhalten gibt es dann meistens auch noch Unterschiede.
Das heißt, die Zahlen sprechen ja trotzdem eine eindeutige Sprache. Die steigende Fremdenfeindlichkeit, die kann man ja erleben. Das macht ja was mit der politischen Stimmung, auch in der Parteienlandschaft. Das konnte man ja in diesem Jahr erleben, dass sich die Parteienlandschaft doch schon verschoben hat.
Sie fangen schon an mit dem Jahresrückblick.
Ja, so ein bisschen.
Habe ich das Gefühl. Ja und nein. Wir haben ja im Augenblick jetzt, mehrere Regionalwahlen. Wir schauen uns das mal an. Also Sachsen-Anhalt ist dabei, Baden-Württemberg. Was da wirklich dann real praktisch passiert. Was mir immer Sorge macht, dass der Osten für solche extremen, unsinnigen Auffassungen viel anfälliger ist. Das heißt, dass man hier tatsächlich in Erfurt halb mehrere tausend Leute da auf den Domplatz gehen und einem etwas merkwürdigen Mann, über den der Rest Deutschlands nur lacht, zujubelt. Also dann lacht man auch über Thüringen, über diese Thüringer, die da hingehen. Also das tut mir doch schon ein bisschen weh, dass da so viel Einfalt ist. Aber das schwankt natürlich auch. Und ich habe einfach nur Bedenken, wir hatten Anfang der 90er Jahre durch die Asyldebatte damals auch eine Extremsituation, da brannten Häuser, sind Menschen umgekommen, dass wir das, sag ich mal, etwas zurücknehmen, die Hitze aus diesen ganzen Darstellungen. Das heißt also, auch nicht alles übertreiben. Es ist ständig von Chaos, von Katastrophe die Rede, von apokalyptischen Menschenmassen und so weiter. Also die Kollegen auch im Bereich der Redaktionsstuben versuchen sich gegenseitig zu übertreffen, indem, wie sie das benennen, und erzeugen gemeinsam mit Leuten in der Politik doch durchaus eine Stimmung, in der dann solche Leute dann sehr aufgeregt sind und letztlich auch dann Übergriffe stattfinden, was wiederum die ganze Diskussion befeuert.
Also Sie raten zu mehr Gelassenheit und ich muss Ihnen trotzdem...
Ja, es ist doch ganz einfach, wenn Sie jetzt wirklich Chaos sehen wollen, dann müssen Sie höchstwahrscheinlich nach Lesbos gehen. Dieses kleine Island dort, ich kenne es, ist überfordert einfach, weil da so viele auf einmal kommen. Und die versuchen, selbst die Griechen versuchen das unter ihren bescheidenen Bedingungen und Möglichkeiten, das halbwegs vernünftig einzurichten. Und wenn Sie wirklich jetzt katastrophisch sehen wollen, dann muss nach Aleppo gehen. Das ist nicht in Deutschland. Wir haben hier zu tun, wir sind uns hat es kalt erwischt, da sind viele. Aber bis jetzt geschieht das doch alles relativ geordnet. Und selbst da, wo es Zuspitzungen gibt, muss man nicht übertreiben. Also ich habe einfach nach diesen ganzen, denken Sie mal dran, damals diese BSE-Debatte, die Vogelgrippe, mit welcher Wucht und welcher Unsinnigkeit auch in der Bevölkerung dann über solche Sachen geredet wird. Und ich kann mich immer noch nicht daran erinnern, dass hier von der Vogelgrippe irgendjemand richtig betroffen war, außer ein paar armen Hühner, die dann gekeult worden sind. Also ich will nur sagen, wir übertreiben im Augenblick sehr vieles. Da sind Redakteure, Journalisten mit Schuld, aber auch ein Teil der Bevölkerung ist zu schnell zu verunsichern.
Herr Lochtrom, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Das wird heute unser beider letztes Gespräch. Ich verabschiede mich in den Jahresurlaub. Deswegen die Frage nochmal, was war im Jahresrückblick für Sie das Interessanteste, Aufregendste? Denn es war ja doch schon ein turbulentes Jahr.
Naja, es ist ein Zwischenjahr. Wir haben keine Wahlen. Das ist schon mal ganz gut in Deutschland. Und ich hoffe, dass die vielen Menschen, die gekommen sind, dass da dieses Thema sich etwas setzt, dass wir doch zu geordneteren Bahnen kommen, das ist nicht überall der Fall, dass wir vor allem den Kindern und den jungen Menschen eine Perspektive bieten können, das kann für dieses Land gar nicht so schlecht sein, und wir diesen lokalen Krieg, der zeigte, dass es diese lokalen Kriege nicht mehr gibt, dass wir doch in der Lage sind, vielleicht im nächsten Jahr das einzudämmen. Im Augenblick sieht es nicht 100% so aus, aber es ist zumindest Bewegung drin. Die Russen sind mit den Amerikanern doch ein bisschen mehr im Gespräch. Vielleicht treffen sich ja Obama und der Putin in Paris und unterhalten sich mal vernünftigerweise wieder darüber. Und da steht ja auch noch ein großes Thema an ab heute, also Klimaschutz. Wenn wir das nicht packen, und ja, dann muss man auch skeptisch bleiben, dann wird es für unsere Enkel und Urenkel doch ganz schön eng hier auf diesem Planeten.
Jetzt haben Sie die globale Ebene angesprochen, aber wir haben ja natürlich eine große Überraschung in Thüringen auch gehabt, die ja im Grunde keine Überraschung mehr ist, fast ein Jahr Rot-Rot-Grün.
Ja, wir haben uns, glaube ich, sehr weise aus dem Thema herausbegeben, schon Anfang, als die gewählt wurden, sagten, das wird weit weniger aufregend, als es vielleicht von draußen gesehen wird. Das ist mehr nur theoretisch, was wir tatsächlich auch für die politische Diskussion etwas gewesen. Nach einem Jahr stellt sich raus. Also ich glaube, die Unterschiede sind nicht allzu groß. Natürlich versuchen jede Partei ein bisschen ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Das unterscheidet sich schon von der CDU etwas. Aber im Großen und Ganzen gibt die Bananen noch, es ist noch keine Revolution hier ausgebrochen. Und ich vermute mal, das nächste Jahr wird, wenn jetzt nicht irgendwelche außerordentlichen Ereignisse passieren, nicht anders verlaufen. Das heißt, dieses Thüringen ist eigentlich im Augenblick ganz stabil.
Ganz stabil, und ich wünsche Ihnen ein angenehmes und schönes Fest und einen schönen Jahreswechsel, und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder, hoffe ich.
Na, dann sagen Sie Bescheid, wenn Sie wieder da sind.
Das mache ich. Ich denke mal so.
Schönen Jahresurlaub. Sie haben den Sommer verstreichen lassen durch Arbeit. Na, dann haben Sie natürlich sehr verdient, und ich wünsche natürlich unseren Zuhörern, dass sie die Feiertage ganz gut hinter sich bringen und gut ins neue Jahr kommen, und vielleicht haben wir dann schönere Themen nächstes Jahr.
Das wünsche ich Ihnen auch. Eine angenehme Zeit und recht vielen Dank. Tschüss.
Wiedersehen.